dass ihr alle da seid. Wir haben schon den zweiten Sabbat im neuen Jahr. Unser Leittext für heute finden wir in 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21. 1. Petrus 2, 21. Dazu hat euch Gott berufen, denn auch Christus hat für euch gelitten und er hat euch Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Hier erklärt Petrus, dass jemand, der Jesus nachfolgt, schon mit Ungerechtigkeiten zu rechnen hat und sie wird wohl ertragen müssen. Das dient zu geistlichen Reife eines Christen. Aber ich bin sicher, dass keiner von uns jetzt ganz gierig nach Schmerz und Leid ist. Freiwillig auf jeden Fall nicht. Aber der Begriff Beispiel bedeutet nachahmen, kopieren, das Gleiche tun. Aus dem heutigen modernen Kunstlabor kommen Menschen heraus, die mit dem alten Aussehen nichts zu tun haben wollten. Da wird gebohrt und geschnitten und abgesaugt und dazu gebastelt und Plastik eingebaut und gekürzt und verlängert. Hauptsache verändert. Aber diese Veränderung meint hier nicht die Bibel. Die Bibel meint die Veränderung, die Hesekiel im Kapitel 11, Vers 19 erwähnt. Es geht nicht um äußere Schönheit, die wir verlängern wollen würden, nicht können, sondern im Vers 19 sagt Hesekiel: Ich will ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das sind die Worte Gottes. Wenn prominente Persönlichkeiten irgendwo zu sehen sein werden, da kämpfen die Fotografen um jedes Bild. Dann ist jede Bewegung dieser Person wichtig und wird festgehalten. Und dann werden die Bilder beim Fernsehen oder Journalisten irgendwo bei Zeitschriften an den Meistbietenden verkauft. Somit kann man immer wissen, wo sich die Prominenz befindet und was sie da so bewegt hat. Wenn wir zur Zeit Jesu gelebt hätten und wir dort als Beobachter wären, welche Szene wäre für dich die wichtigste, die du festhalten wollen würdest? Welches Ereignis? Aber nicht nur Menschen, sondern auch der ganze Himmel beobachtete damals diese Szene, diesen Rettungsplan für dich und für mich. Bei der Geburt Jesu ging es nicht um feierliche Gefühle, wie man das heute feiert. Da ging es um Elend dieser Welt. Da ging es um unsere, um deine und meine Erlösung. Er musste kommen, weil wir sonst verloren wären. Nach dem Sündenfall hatte Gott den Menschen Zuspruch zugesagt, Rettung zugesagt. Und diese Zusage hatte durch den Bund mit Jesu Tod am Kreuz besiegelt. Alles, was in Jesu Leben diese 3,5 Jahre passierte, gehörte zu dem Rettungsplan für den Menschen und wurde mit seinem Vater abgesprochen. Jesus ging nie auf eigene Faust irgendwo hin. Er tat nichts aus seinem eigenen Willen, sondern betete viel in den Vorbereitungen für das kommende Ereignis. Während er betete, schliefen die Männer, die er mitgenommen hatte. Diese Männer, die 3,5 Jahre Jesus und seine Werke begleitet hatten, erlebt hatten, schlafen. Wir neigen dazu, sie schnell zu verurteilen. Wie konnten sie bloß? Aber das war für Jesus nicht überraschend, denn er hatte das vorher gesagt in Markus 14, Vers 27. Ihr werdet in diese Nacht alle, neue Übersetzung sagt, sich von mir abwenden. Anstoß an mir finden. Jesus warnte sie. Sogar dahin führte er sie, dass sie aufpassen, dass sie nicht abfallen. Es gab Menschen, die Jesus Leben, sein Reden und sein Tun beobachteten und dadurch bekehrt waren und ihn nachfolgten, wie zum Beispiel Zachäus. Andere wiederum beobachteten Jesus, um ihn zu verurteilen, wie die heiligen, gläubigen Sünder Pharisäer. Und die Dritten beobachteten die ganze Szene vom Weiten her, was da passieren würde, zum Beispiel wie Judas. Das war der Mensch, um dessen Herz Jesus die ganze Zeit sich bemühte und dessen Herz bis zum Schluss steinhart blieb, überheblich und kritisch. Auch Petrus finden wir im Vorhof des Gerichtssaals. Auch er beobachtete vom Weiten. Aus der Entfernung das Geschehen zu beobachten, gibt bestimmte Sicherheit. Ich stelle mir das Geschehen vor und dann kommt mir eine Frage für mich persönlich und die stelle ich dir auch heute. Welche Position würde ich einnehmen in diesem Geschehen? Nehme ich diesen Jesus als meinen Heiland an? Oder nehme ich sie als Beobachter, als ein Paparazzi, wird das heute genannt, der alles beobachtet und Vorteile für sich herausholt? Eines ist klar, alle Menschen werden Jesus anerkennen. Die einen jetzt zu Lebzeiten freiwillig als ihren Heiland und die anderen, wenn es dann zu spät sein wird bei Jesu Wiederkunft und wenn sie dann sehen, sie haben den richtigen Sohn Gottes gekreuzigt. Wir finden im Neuen Testament zwei Männer, die bekehrt wurden danach, aber die wir in keinem Bericht der Bibel in einer Menschenmenge irgendwo in der Nähe Jesus finden. Wisst ihr, welche zwei ich meine? Der eine war Pharisäer, ein Oberster der Juden, der in der Nacht zu Jesus kam. Und der andere war Josef aus Arimathäa, ein Ratsherr. Diese Männer trauten sich nicht in der Öffentlichkeit, sich zu Jesus zu bekennen, waren aber im Herzen eigentlich bekehrt. Aber als Jesus starb, war für sie das so wichtig, weil sie dann erkannten, dass er die Wahrheit geredet hatte. Wir lesen Johannes Evangelium im Kapitel 19, ab Vers 38, da wurden sie tätig. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Auf diese Weise riskierten die zwei Männer nicht nur ihr Ansehen in der Gesellschaft, sondern sogar ihr Leben. Aber die Liebe Jesu, der Beweggrund, was sie bewegte, Es war die Zugehörigkeit zu diesem Jesus. Und sie wollten ihren Beitrag leisten. Als Beobachter diese Szene könnte man sagen, na, jetzt kommen sie. Aber diese Männer waren bekehrt. Sie brachten alles, was in ihrer Macht in dieser Zeit stand, um Jesu Leichnam richtig und menschenwürdig zu versorgen. Es gibt Gläubige, die Judas bedauern. Weil man sagt, na ja, der arme Mann, der musste doch die Prophetie erfüllen. Aber in dieser Szene von diesen zwei Menschen sehen wir, dass die Chance auch nach Jesu Tod bestand, sich zu bekehren. Das heißt, auch Judas hätte das tun können. Er ist nicht als ein armer Mann in einer Opferrolle gewesen. Solange der Mensch lebt, hatte er die Möglichkeit, zu Jesu Füßen zu kommen. Allerdings weiß niemand von uns, wie lange man selbst diese Zeit haben wird. Das heißt, die Zeit der Bekehrung ist jetzt. Die Zeit der Veränderung des Lebens, der Gedanken, des Herzens ist jetzt. In der Nähe Jesu wird man automatisch verändert. Man kann nicht im alten Leben leben, die alten Sünden pflegen und in der Nähe Jesu bleiben. Meine Beziehung zu Gott zu überdenken, das ist die Möglichkeit heute. Meine Beziehung zu den Menschen, die neue Chance heute von Neuem zu starten. Diese Möglichkeit hatten auch die Jünger Jesu bis zu seinem Tod auch gehabt. Und bei seinem letzten Abendmahl mit den Jüngern wollte Jesus ihnen die Kraft geben für das, was ihnen bevorstand. Und nicht alle waren bereit, das anzunehmen. Jeder Mensch bekommt in der Nähe Gottes die Möglichkeit, seine zerstörte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Diese Chance hatten auch Menschen, die aus welchem Grund auch immer von Jesus weggelaufen sind. Denn die Liebe des Vaters und des Sohnes zieht den Menschen an. Und nur steinerne Herzen können nicht weich werden und dem folgen. Umso größer ist die Freude im Himmel, wenn ein Mensch wieder den Weg zu Gott findet, ihr Lieben. Ich komme heute mit all meiner Last, mit all meinen Sorgen und Problemen hierher und kann sie abgeben. Ich kann mich entlasten und ich kann mich neu füllen lassen von Gott. Ich bete heute nicht nur für mich, um Entlastung und Vergebung meiner Sünden. Ich bete auch für meinen Bruder, für meine Schwester. Nach der Auferstehung ging Jesus wieder in den Himmel, wo sein Platz ist. Er sandte den Heiligen Geist, der dich und mich auf den Weg zu ihm führen soll, der uns begleitet. Und mit der Himmelfahrt betrat Jesus wieder seine Herrscherstellung im Himmel. Als Jesus das irdische Leben lebte, wusste er immer, wohin er ging. Sein Plan stand fest. Wenn er wieder in dem Himmel ist, wird er uns Wohnungen vorbereiten. Ist mein und dein Lebensplan nach Jesu Weg ausgerichtet? Wo sind meine und deine Prioritäten? Wo ist mein und dein Platz in dem Geschehen? Habe ich eine Beobachterrolle? Laufe ich einfach mit dem Gläubigen nur so mit hin? Bin ich aus Angst, aus Scham ein heimlicher Gläubiger? Oder bin ich offen für das Wort Gottes und für die Veränderung meines Herzens? Du und ich, wir müssen uns entscheiden. Jesus ist nicht mit zweiter Wahl zufrieden. Er möchte dich und mich ganz haben und nicht nur halb. Die Christusgeschichte ist noch nicht abgeschlossen. Am Kreuz von Golgatha ist die Schuldfrage für alle Zeiten geklärt. Wir lesen das in Kolosser Kapitel 1, Vers 14. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut für die Vergebung der Sünden. Erlösung bedeutet nichts anderes als Befreiung durch Zahlung des Erlösungsgeldes. Aber die Machtfrage, ob Jesus Christus wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hat, wird diese Welt bei seiner Wiederkunft offenbart. Mögen noch so viele Herrscher und Könige momentan die Macht auf Erden an sich reißen, mit allen Folgen der Grausamkeit. Aber wir lesen in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 11, wer die Regierung übernehmen wird, ich bin das A und O. Der Anfang und das Ende. Unsere Weltzeit, obwohl sie uns lange scheint, ist in Wirklichkeit in dem Rettungsplan Gottes und in seinem Rechnungsplan nur eine kurze Spanne wie zwischen 2 Sekunden. Und wenn wir jedes Jahr aufs Neue seine Geburt feiern, so bleibt er nicht immer Kind. Wir glauben, dass er geboren wurde. Wir glauben, dass Jesus auch am Kreuz starb. Aber gerettet werde ich nur, wenn ich glaube und annehme, dass Jesus für mich persönlich starb. Diese Erkenntnis ist wichtig. Ich, Sünder, bin meinem Gott so wertvoll gewesen, dass er seinen Sohn für mich gab. Jesus ist gekommen, um Frieden zu stiften. Und darum kann Friede nur dort sein, wo Gott geehrt wird. Und wo Gott geehrt wird, dort sind die Menschen friedlich und dort gibt es Vergebung untereinander. Denn in dem Text der Heiligen Schrift heißt es, das letzte Kapitel der Bibel im Vers 20, er spricht, der das bezeugt, ich komme bald. Dieses letzte Buch ist nicht ein Abschluss, sondern das ist ein Gedankenstrich voller Spannung auf das, was vor uns liegt. In der wunderbaren Verheißung, dass er wiederkommen wird, ihr Lieben, dass er dich und mich in die Arme nehmen wird. Diese Verheißung muss zu einer Sinneswandlung führen. Es muss irgendwas in mir bewegen. Man rüstet sich mit Sicherheiten des Besitzes aus. Man baut Alarmanlagen und Sicherheitssysteme. Man führt Kriege, um seine Grenzen zu sichern. Man schließt Friedensverträge und Sicherheitsgarantien, alles aus Angst und Misstrauen. Aber all das hilft nicht. Viele Menschen versuchen alles, geben viel Geld aus, damit sie das bekommen, aber richtige Sicherheit, richtige Freude gibt es nur bei Gott. Der Mensch braucht Gott. Und mit Gott hat er alles. In der Welt gibt es kein Vertrauen. Menschen können dich enttäuschen, Gott nicht. Zwischenmenschliche Spannungen wird es dann geben, wenn die Beziehung zwischen mir und Gott gelockert wird. Und wenn das passiert, dann ist die Grenze zwischen Gut und Böse auch sehr verschwommen. Und dann finden Menschen für jede Schwäche auch eine menschliche Entschuldigung, anstatt um Vergebung zu bitten. Die Engel sagten bei der Geburt den Menschen: Euch ist der Heiland geboren. Dieser damals geborene, gekreuzigte Jesus, dieser Jesus kann mein und dein Herz verändern. Eine neue Kreatur aus uns machen, wie Paulus an die Korinther schreibt. Denn jeder von uns muss sich die Frage stellen: Wo bin ich? Bleibe ich ein Beobachter aus der Ferne? Suche ich nach Fehlern im Glauben bei Menschen wie die Pharisäer? Oder folge ich Jesus, der mich berufen hat und der mich retten kann? Du und ich, wir sind berufen, um ihm nachzufolgen. Du und ich, wir sind berufen, das zu leben, was er vorgelebt hat. Das ist manchmal schmerzhaft, manchmal in der Welt erniedrigend, aber es lohnt sich. In Bethlehem begann das Wunder der Rettung, und der Weg führte weit nach Golgatha. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt wartet auf uns nur noch die Herrlichkeit des Himmels. Jesus sagte: Ich komme bald, ich will euch nur Wohnungen vorbereiten. Er hat alle Menschen freigekauft von der Sünde. Alle. Aber alle wollen die Freiheit von der Sünde gar nicht haben. Lass dich heute von der Last der Sünde, des Grolls, der Unversöhnung befreien. Lass dich mit dem Heiligen Geist auffüllen. Egal, was dir in den letzten 3 Monaten passiert ist, den letzten Tagen, welche Verluste du, welche Verletzungen vielleicht erleiden musstest. Nichts ist wertvoller als das, was auf uns wartet. Der Himmel steht offen. Lass uns Jesus folgen, denn dazu sind wir berufen. Amen.